Aber die Idee ist, dass die Produzentinnen hier wirklich den kleinsten Beitrag zahlen. Vielleicht, was alle eint, ist, die Menschen, die hier hereinspazieren, die wollen wissen, wo die Produkte her sind. Also gut funktionierende Markthallen, würde ich sagen, gibt es auf der ganzen Welt. Und sie erfahren in den letzten 15 Jahren, also vor allem in Europa, wieder so ein Revival, würde ich sagen.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin heute zu Gast in der Magderei im 9. Bezirk. Mein Gast ist Thomas Demateur. Danke für deine Zeit, Thomas.
Sehr gerne, schön, dass du da bist.
Und danke für deine Gastfreundschaft. Wir sitzen hier in der Magderei, die gerade noch nicht wieder offen ist, sondern in der Winterpause, in der kurzen. Die Magderei ist eine moderne Markthalle und du bist ein bisschen so der Patron der Markthallen in Wien, finde ich. Es gibt kaum ein Projekt, das ohne dich irgendwie stattfindet. Und Markthallen sind überhaupt etwas, was offensichtlich wieder kommt, aber ja kein neues Konzept
Nein.
ist.
Also gut funktionierende Markthallen, würde ich sagen, gibt es auf der ganzen Welt. Und sie erfahren in den letzten 15 Jahren, also vor allem in Europa, wieder so ein Revival, würde ich sagen.
Woher kommt das?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlicher Natur. Auf der einen Seite, glaube ich, wollen Menschen wieder, das ist sicherlich auch im Zuge unserer Kultur und wie wir leben, man möchte ein Erlebnis haben, ein Einkaufserlebnis. Ja, man will nicht nur in den Supermarkt gehen und sich die Sachen ins Einkaufswagerl hineinwerfen, sondern man möchte etwas erleben. Ja, man möchte mit den Produzenten vielleicht in Austausch treten. Man will zusätzlich vielleicht noch eine kulturelle, musikalische Darbietung genießen. Man will vielleicht vor Ort auch etwas konsumieren. Und das sind, glaube ich, die Anreizpunkte, warum es hier wieder ein Revival der Markthallen gibt. Vielleicht auch ganz anders als wie früher im 19. Jahrhundert. Da waren das einfach die Nahversorger, die Markthallen. Das sind sie jetzt, glaube ich, auch, aber sie sind halt ein bisschen mehr.
Weil du gerade die Vergangenheit ansprichst, wenn man durch Wien geht, dann sieht man ja überall ein bisschen, aber man sieht Relikte von den ursprünglichen Markthallen. Es gibt in der Nussdorfer Straße, da steht sogar noch Markthalle drauf, da ist jetzt, glaube ich, ein Sparmarkt drinnen. Dann das bekannteste ist wahrscheinlich die Großmarkthalle, die ehemalige, da wo Wien Mitte jetzt ist.
Genau.
Also Landstraße Wien Mitte. Da gibt es sogar noch eine Markthallenbrücke.
Ja.
Die war ja, glaube ich, auch Teil dieses ganzen Areals. Weißt du, was war das damals genau? Das war eher so eine Grundversorgung, oder?
Ja. Also welche meinst du jetzt? Die im 9. oder die im 3.?
Nein, die in St. Mar, also die im 3. in der.
Ja, das war die größte Halle überhaupt, die Wien hatte. Waren, so viel ich weiß, 3 Hallen, ja, die dann irgendwann einmal auch ist St. Marks mit der Fleischversorgung dorthin gezogen. Und irgendwann wurde das Ganze geschliffen. Es gab, glaube ich, 9 Markthallen in Wien insgesamt. Auch im ersten Bezirk gab es eine in der Zedlitzgasse, das ist jetzt ein Umspannwerk. Es gab neben dem Rathaus eine. Es gab im 4. Bezirk in Wien eine, das ist jetzt ein Pensionistenheim. Und warum die verschwunden sind im letzten Jahrhundert, glaube ich, gibt es verschiedenste Ursachen. Einerseits gab es aufgrund des Krieges Schäden, Gebäudeschäden. Und mit den 50er Jahren haben die Supermärkte in Wien gestartet. Das war sicherlich auch ein Grund, warum die Markthallen in der damaligen Bespielung nicht mehr relevant waren.
Und sind die auch ein bisschen durch die Märkte? Weil Märkte gibt es doch in Wien in jedem Bezirk einen oder mehrere in Wirklichkeit, die jetzt ja auch gerade wieder sehr boomen. Sind die dadurch ein bisschen abgelöst worden oder ist das unabhängig voneinander, denkst du, entstanden?
Also ich glaube, es ist unabhängig, weil die Märkte unter freiem Himmel, die gab es ja schon viel länger als die Markthallen. Denken wir noch an Big oder immer noch an Plätze wie den Hohen Markt oder den Neuen Markt, ja, oder den Naschmarkt und die Teilmärkte, die es nach wie vor in der Stadt gibt. Und das ist ein zusätzliches Angebot gewesen, die Markthallen.
Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, heute ist es ja ganz anders. Du bist selbst involviert gewesen in die Planung oder Umsetzung dieses Marktraums am Naschmarkt in Wien. Wie kam es dazu, beziehungsweise wie würdest du das beurteilen? Weil da gab es rund um die Eröffnung, die jetzt im Herbst 25 war, gab es bisschen Kritik, meines Erachtens von einer Handvoll Menschen aus der Umgebung. Das wurde ja ein bisschen überbewertet, finde ich, soweit ich es beurteilen kann. Insgesamt scheint mir da das Interesse recht groß zu sein. Also ich glaube, man freut sich darüber, wenn es wieder eine Markthalle gibt. Heißen tut es dort Marktraum. Wie ist das entstanden dort und wie hat man das gestaltet? Wie habt ihr auch ausgewählt den Mix an Standlern, die es dort gibt?
Also da muss man jetzt in der Geschichte ein bisschen zurück.
Es ist ja nicht spulen. Das erste Projekt.
Ja, es gab am Ende, ja, also ich will das jetzt ein bisschen abkürzen, am Ende gab es ein EU-weites Ausschreibungsverfahren, das wir im Triumvirat gewonnen haben. Ja, das war DND Landschaftsplanung, das war Most Likely Architektur und mein Büro, das Büro de Martin. Und wir haben uns überlegt, wie dieser Platz neu gestaltet werden kann, sinnvoll. Mehrwert für die Bevölkerung, mit Aufenthaltsqualität und einer ganz klaren Konzept und Positionierung dieses Marktraumes. Manches war vorgegeben, wie der Bauplatz, Bauhöhe, Durchwegungen des Marktraumes. Und uns war immer ganz klar, das Ganze macht nur Sinn, wenn das ein Ort ist, vor allem auch für die Wienerinnen und Wiener. Einerseits einmal architektonisch, der Naschmarkt zerfließt an dieser Stelle, so würde ich es mal sagen. Und die Idee war, dem Naschmarkt ein Ende oder einen Anfang zu geben, dementsprechend, wie man hinkommt, eine Art Entree. Und was am Naschmarkt auch in den letzten Jahren passiert ist oder in den letzten Jahrzehnten, das Lokalkolorit ist halt leider Gottes verloren gegangen. Es gab zwar noch den Bauernmarkt, der auch jetzt in der Presse immer wieder zitiert war, nur auch der Bauernmarkt war kein Markt von Direktvermarktern, sondern es war in erster Linie ein Händlermarkt mit ganz wenigen Direktvermarktern.
Und auch ein bisschen verloren. Sind. Ich glaube, dass viele, also außer die Fans von dem Bauernmarkt, wussten viele Wienerinnen gar nicht, dass es den gibt. Und der ist ja jetzt ein bisschen inkludiert, oder? Der wird ja integriert in den Vorplatz von diesem Markt.
Genau.
Oder?
Also der Bauernmarkt hat genau die gleiche Quadratmeterfläche zur Verfügung wie auch zuvor. Also auch da mit diesem Kritikpunkt möchte ich gerne aufräumen. Den Platz gibt's nach wie vor. Und es ist ein zusätzlicher Ort geschaffen worden, der sich der Regionalität und der Saisonalität widmet.
Ja. Und stärker für die einheimische Bevölkerung, weil wenn du dir die Marktstandeln vom Naschmarkt anschaust, das ist ja 100% wahrscheinlich touristisches Klientel, oder, die dort einkaufen.
100 würde ich nicht sagen.
Oder zumindest sehr hoch im Gegensatz zu den anderen Grätzlmärkten, die es in Wien gibt.
Nicht? Genau, aber er hat ja seine Berechtigung. Ja. Es ist ein Ort, wo, wenn man ein paar Tage in Wien verbringt und zum ersten Mal in diese wunderschöne Stadt kommt, dann spaziert man durch den Naschmarkt, das gehört dazu. Aber die Wienerinnen und Wiener nutzen es wahrscheinlich in erster Linie für Gastronomie, für gastronomische Bedürfnisse, die da gestillt werden können. Beziehungsweise, wenn sie Spezialitäten suchen, gerade asiatische Gewürze oder solche Sachen, das gibt es am Naschmarkt zu finden, ja. Und wir wollten einfach wieder so ein bisschen das Lokalkolorit zurückbringen. Gleichzeitig halt eine Begehbarkeit des Daches, damit man einen schönen Blick auf die tollen Otto-Wagner-Gebäude hat, Sonnenuntergang Richtung Westen genießen kann, beziehungsweise auch auf den Naschmarkt ein wenig draufschauen kann.
Das war ja mitunter einer der Kritikpunkte, von denen ich gelesen habe, dass diese Aussichtsterrasse oder dass der Blick auf diese Gebäude, auf die historisch wertvollen Gebäude rundherum verstellt wird. Jetzt zahlst du mir nichts dafür, dass ich das sage, sondern das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, dass das ja erst mit so einer Terrasse geöffnet wird, weil du damit erst Aufmerksamkeit kriegst, überhaupt auf diese Umgebung zu schauen, was du ja wahrscheinlich früher bei diesem, wie du es nennst, sehr zerfließenden Ein- oder Ausgang zum Naschmarkt. Kein Mensch hat darauf geschaut, wahrscheinlich in Wirklichkeit, ne? Weil warum sollte man raufschauen? Und jetzt mit der Einladung in den ersten Stock scheint mir, also wie gesagt, das ist eine reine Betrachterwahrnehmung, aber mir scheint es jetzt erst ja diesen Raum rundherum auch ein bisschen zu integrieren, oder?
Ja, du.
Eure Intention,
die,
oder?
Die Idee der Begehbarkeit war von mir, ja. Also, dass man darauf gehen kann, weil ich mir gedacht habe, ich finde es total schade, dass diese wunderschönen Gebäude einfach, die Autos fahren vorbei von der Windzeile, dann stehen irgendwelche Sachen davor, teilweise irgendwelche Standeln, unmotiviert, und das Ganze irgendwie zu strukturieren, zu ordnen. Und man hat diese Blickachsen. Mir war auch ganz wichtig, dass es eine konsumationsfreie Zone ist, dass da jetzt nicht oben irgendein Buntstandl in der Weihnachtszeit steht. Es soll ein Ort für alle sein. Und ich bin der Meinung, dass es geglückt ist. Ja, aber es ist halt Wien und es ist Österreich. Es wird immer so ein bisschen gejammert. Es hat sehr viel negative Presse, so in meiner Wahrnehmung, aber wahrscheinlich die Dinge, die man selbst konzipiert, die beobachtet man dann doch noch mehr in der öffentlichen Wahrnehmung. Gab es viel Kritik, aber ich finde, dass es ein super schöner und guter Ort geworden ist, der jetzt halt noch ein bisschen Patina braucht. Ja. Im Moment ist halt alles sehr gestriegelt
und hat auch schwieriger Zeitpunkt des Eröffnens zum Jahresende, wo es kalt und ungemütlich ist, was vielleicht nicht die wie soll ich denn sagen, das wird im Frühjahr, vermute ich, hast du noch mehr Leute, die sich draußen aufhalten, ich vermute, da gibt es eine Außenfläche dann oder was auch immer, keine Ahnung, dann werden noch mehr Leute wahrscheinlich überhaupt erst darauf aufmerksam werden, oder? Weil im Dezember gehst du wahrscheinlich nicht flanieren dort oder weniger.
Es war der Wunsch der Stadt, das möglichst rasch durchzubringen, das Projekt, und ja, das ist geglückt, also.
Und jetzt zum Innenleben. Wir waren auf der Dachterrasse, aber zum Innenleben. Wie habt ihr entschieden, wer dort Standler ist, wer einen Stand bekommt? Wie stelle ich mir das vor? Welchen Mix hast du dir da überlegt? Und warum ist der Mix jetzt so, wie er ist? Warum gibt es dort toll Blumen? Und warum gibt es die anderen?
Die Idee der Märkte, die ich konzipiere, also das ist jetzt bei der Markterei und das ist auch genauso beim Marktraum, ist, dass die Besucherinnen und Besucher dort ihre Grundnahrungsmittel vorfinden. Dass man dort Fleisch, Schinken, Käse, Brot, Gemüse, Obst, Blumen finde ich gehören, weil du sie hier als erstes jetzt angesprochen hast, genauso zu einem Markt wie Fisch aus der Region. Ja. Und die Produzenten, mit denen wir arbeiten, das sind Produzenten hier in der Markterei, teilweise noch kleinere, als die am Naschmarkt stehen. Die könnten jetzt gar nicht jeden Tag da sein, weil sie sonst im Betrieb sind oder einer anderen Erwerbstätigkeit noch nachgehen. Aber dafür steht der Produzent, die Produzentin dann vor Ort. Und das ist das, was uns bei der Markterei ganz wichtig war. Am Marktraum ist es ein bisschen ausgedehnter. Da sind auch Unternehmen da, die dann mit Mitarbeiterinnen arbeiten. Das geht einfach nicht anders. War ja auch so der Wunsch von der Stadt, dass das dann längere Öffnungszeiten hat und Montag bis Samstag bespielt ist. Aber dennoch sind das alles Unternehmerinnen aus Wien-Umgebung, die dort ihre Produkte anbieten.
Und weißt du, wie da jetzt die ersten Rückmeldungen sind? Oder was gibt's da für Feedback von den Konsumentinnen oder auch von den Standlern? Hörst du da irgendwas?
Da es manche Produzentinnen gibt, die bei uns stehen und die auch am Marktraum stehen, hören wir natürlich viel. Wir werden auch viel angerufen, weil, wie du vorher, du hast mich als Patron, weil so würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Aber
ich darf sagen, als
Unterstützer und Förderer der Direktvermarkterinnen. Ich glaube, es wird gut angenommen. Natürlich, das ist der Anfang, ja, das darf man einfach nicht vergessen. Und es ist eine Bereicherung für Wien, so sehe ich das ganz klar. Und ich glaube auch, dass die meisten recht zufrieden sind. Sowohl die Besucherinnen, als auch die Produzentinnen.
Ist es geplant, dass die Standlerinnen, die jetzt beim Aufsperren oder die mit aufgesperrt haben, dass die bleiben? Oder ist es geplant, dass die in einem gewissen Zyklus auch wechseln?
Wir haben geplant, damals in der Konzeptionsphase, dass das Produzentinnen sind, die auf einen längeren Zeitraum da sind. Aber jetzt gehe ich wieder zurück zur Markterei, in der wir uns jetzt gerade befinden. Da ist es auch so, wir haben ungefähr 8 fixe Produzentinnen, die jedes Wochenende da sind. Und darüber hinaus gibt es jedes Wochenende wechselnde Produzentinnen. Das sind dann Leute, die einmal im Monat kommen oder vielleicht überhaupt nur einmal im Quartal oder mit denen wir Spezialveranstaltungen machen. Ich glaube, das macht einfach so einen Ort interessant und bietet einen Anreiz, dass man kommt.
Bleiben wir gleich bei der Markterei. Da gab es ja auch eine lange Vorgeschichte. Vielleicht erinnern sich manche noch daran, du hattest ja mit deinem Team vor diesem fixen Standort, bevor ihr hier sesshaft geworden seid, es hieß, glaube ich, auch Markterei, oder? So einen temporären Markt in der alten Post im ersten Bezirk,
genau.
Oder?
Ja, genau. Also wir haben die Markterei gegründet 2013/14 eigentlich, und die ersten Märkte haben wir 2014 organisiert. Wir haben gestartet als herumtingelnder Wochenendmarkt. Wir waren damals hat es noch Ankerbrotfabrik, jetzt Brotfabrik im 10. war unsere erste Marktveranstaltung. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich musste da vorher noch zu einem Fachmarktzentrum fahren und irgendwelche Dixos kaufen und es war Weltuntergangsstimmung. Ja. Es hat geschüttet und draußen ist so wie als Marshmallow verkleidet ein Parkeinweiser gestanden. Ich dachte, okay, das wird heute meine erste richtige Miese. Bei dem Wetter geht keiner raus, wird keiner kommen. Und es waren dann über 2000 Leute bei der ersten Markterei. Und das hat so richtig angespornt, okay, das müssen wir weitermachen. Und haben dann herumdingelnde Wochenendmärkte organisiert. Wir waren im 7. Bezirk, wir waren vom Begruberpark, wir waren im beim Donaukanal, beim Badeschiff und der Anlegestelle davor. Wir waren im Grünen Prater und haben versucht, in unterschiedlichsten Bezirken einfach die regionalen Produzenten hinzubringen. Immer mit der Idee, irgendwann einmal einen Ort zu finden, wo wir sesshaft bleiben können. Und 2015 im Sommer haben wir dann die alte Post gefunden, oder sie wurde uns angeboten, dass wir die alte Post im ersten Bezirk als Zwischennutzung nutzen können. Und das haben wir gemacht. Wir haben das damals im September angemietet und in 2 Monaten alles adaptiert, umgebaut, aufgesperrt und haben von dem einmal im Monat Rhythmus in den wöchentlichen Rhythmus gewechselt, haben dann jeden Freitag und Samstag für 2 Jahre lang die alte Post bespielt mit viel einerseits Produzentinnen, aber auch in einem kulturellen Programm, die parallel war dann irgendwie auch da. Es gab Kooperationen mit der Angewandten. Wir haben ein Kaffeehaus mit Tonnet gemeinsam im vorderen Bereich gemacht und haben diese wunderschöne Immobilie durchgängig gemacht. Das war ja auch so ein Klotz mitten im ersten Bezirk, der eigentlich so abgesperrt war. Und die Geschäfte in der Dominikanerbastei haben dann ihre Öffnungszeiten an unsere angepasst, weil wir einfach so für Frequenz und positiven Wirbel gesorgt haben. Ja. Und uns war klar, wir wollen dieses Konzept, es war immer als Zwischennutzung geplant, wir wollen das weiter treiben und wir wollen einen Ort in Wien finden, den wir permanent bespielen können. Und dann hatten wir einfach ein bisschen Pech, muss ich sagen. Es hat dann gedauert von 2017 bis 2023, bis wir einen Ort gefunden haben, in dem wir uns jetzt befinden, im ehemaligen Wasserbaulabor, den wir jetzt da fix bespielen können.
Was ist leichter, an einem fixen Standort einen Markt zu betreiben oder eine Markthalle zu betreiben, als das, was du jetzt beschrieben hast, an diesen wechselnden Standorten? Macht es einen Unterschied oder was ist der Unterschied?
Eine bessere Planbarkeit.
Und kommen da andere Konsumentinnen oder kommen hier jetzt immer die gleichen? Damals waren es wechselnde. Kann man da was festmachen?
Nein. Ich würde sagen, zu uns kommen, wir haben Stammkundschaft, die einfach in der Umgebung wohnt und hier ihren Wocheneinkauf erledigt oder ihre Spezialprodukte, ihre Spezialitäten hier beziehen. Und dann ist es ein bunter Mix an Studenten, Familien, Pensionistinnen, Menschen, die nach der Arbeit kommen. Ich könnte das jetzt nicht festmachen, dass wir irgendwie so eine spezielle Zielgruppe ansprechen. Vielleicht, was alle eint, ist, die Menschen, die hier hereinspazieren, die wollen wissen, wo die Produkte her sind, achten auf hohe Qualität, Regionalität ist ihnen wichtig, Nachhaltigkeit, also so Begriffe, die gerade sehr viel herumschwirren, aber die halt hier wirklich sehr ernst gemeint und stringent durchgezogen.
Jetzt verbinden ja viele mit hoher Qualität auch hoher Preis und wir sind in einer wahnsinnig aufgeheizten Diskussion der Lebensmittelpreise.
Ja, das stimmt.
Zum großen Teil auch berechtigt, weil Lebensmittel sowohl im Handel als auch in der Gastronomie sehr stark in den Preisen steigen, teilweise nachvollziehbar, teilweise nicht nachvollziehbar. Die Schere geht auf, zerreißt viele, muss man sagen, mit ihren Budgets. Das ist nicht mehr nur ein Thema von niedrigen Einkommen, sondern das ist ja in der recht breiten Gesellschaft, glaube ich, angekommen. Trotzdem kommen die Leute zu euch einkaufen und ich vermute, hier zahlt man ja, man will ja, dass die Produzentinnen gut davon leben können. Ihr habt Aufwände. Wie funktioniert das? Wie geht das auf? Warum geht das auf, glaubst du?
Meinst du, ist das wirtschaftliche Konzept?
Ja, und dass trotzdem Menschen kommen und bereit sind, hier ihren Einkauf zu machen, Spezialitäten vielleicht, oder vielleicht auch weniger kritisch sind mit den Preisen. Ist das so bei euch, glaubst du?
Also wenn man jetzt vergleicht die alte Post, ja, mit 2015 bis 2017 und jetzt, wir haben hier aufgesperrt im Juni 24, das Geld ist damals, glaube ich, schon lockerer gesessen als jetzt. Das ist definitiv festmachbar und das spüren wir auch hier. Also das ist auch das Feedback von den Produzentinnen, die da sind. Man kann es, glaube ich, auch von der Lage nicht ganz vergleichen. Mit der alten Post waren wir mitten im ersten Bezirk. Da gab es viele Menschen,
die durchgeströmt sind. Da ist man auch versehentlich reingestolpert.
Da bist du auch versehentlich hinein, genau, wie du sagst. Alle, die hier hereinspazieren, die kommen her, weil sie hierher kommen wollen. Und nicht,
weil hier
weil sie
kommt man sonst nicht vorbei, zufällig.
Also ne? In der Severingasse, hinter dem WUK, hier gibt es keine Frequenz. Ja. Aber auch das macht das ganz einfach spannend. Ja. Und wenn man dann mal da war, sieht man, glaube ich, auch, man ist sehr schnell auch im ersten und es ist öffentlich super angebunden, ob das jetzt die U6 ist und oder die ganzen Straßenbahnen, die wenige Meter entfernt von hier halten.
Aber hier kommt man gezielt her.
Hier kommst du gezielt her, ja. Und auch wenn die Frequenz in der alten Post wahrscheinlich über die Laufzeit konstanter war und also konstant höher war, war es halt auch ein Ort, wo die Menschen einfach durchgegangen sind, ihre Fotos gemacht haben und wieder rausspaziert sind.
Ja, ja.
Okay. Und das ist hier aber nie, ist auch der Fall, ja, aber die Menschen, die hierher kommen, die konsumieren etwas. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist der Unterschied. Und warum es funktioniert, ist, wir rennen einfach wieder Hamster im Laufrad. Mhm. Wir versuchen zu bewerben, was geht. Wir gehen Kooperationen ein, wir organisieren Spezialveranstaltungen.
Also unabhängig von eurem Markt kann man die Räumlichkeiten auch für Veranstaltungen mieten, oder?
Genau, also unsere Idee ist, dass die Produzentinnen, die hier stehen und ihre Produkte verkaufen, den geringsten Beitrag leisten. Ja? Also wir sprechen hier von unter 50 Euro für einen Markttag, wenn du hier regelmäßig stehst. Ja? 80 Euro, wenn du hier einmal herkommst. Wenn du kannst ein Zusatzangebot in Kauf nehmen, ob das der Stromanschluss ist, der Markttisch, Kühltruhe, das kann man on top noch um ein paar Euro dazu mieten. Aber die Idee ist, dass die Produzentinnen hier wirklich den kleinsten Beitrag zahlen. Wie finanzieren wir uns? Wir haben das ganze Gebäude hier gemietet. Wir haben Büroflächen hier hineingebaut, sozusagen, umgewandelt. Und die zahlen einfach ein bisschen mehr auf den Quadratmeter. Und es ist einfach so wir spielen ein bisschen Robin Hood, würde ich jetzt mal sagen, ja. Wir versuchen das Ganze quer zu finanzieren. Und dann sind die Veranstaltungen, die du gesagt hast, einerseits sind das Veranstaltungen, die wir hier selbst konzipieren, eigentlich alle bei freiem Eintritt, wo wir uns gewissen thematischen Themen, Schwerpunkten nähern. Und wieder Anreize bieten, damit die Menschen zu uns kommen. Und dann gibt's aber auch Fremdvermietungen unter der Woche, wo Firmen Produkte präsentieren, wo Weinverkostungen stattfinden, wo die Rewe ihren Nachhaltigkeitsbericht hier präsentiert. Also die Überschriften sind ja auch Regionalität, Saisonalität, Nachhaltigkeit. Und das finanziert das ganze Projekt.
Bei eurer Kommunikation sieht man immer, oder da ist immer ein Beisatz dabei, finanziert durch Fördermittel, glaube ich, der Europäischen Union. Das heißt, es gibt der EU ist es wichtig, oder warum fördert die sowas?
Wir hatten eine Förderung ganz am Anfang, eine LE1420-Förderung. Das
was
ist
auch immer das heißt.
Ja, das ist eine
also ländliche
eine
Entwicklung.
Ländliche Entwicklung und Förderung. Und es war ein Personalkostenzuschuss für unsere Mitarbeiter. Also ein Teil der Personalkosten war in den ersten paar Monaten gedeckt.
Und da geht es aber darum, oder der Ansatz ist da gewesen, dass die Direktvermarktung bäuerlicher Produzentinnen wahrscheinlich unterstützt wird,
ja,
oder?
Ja, genau.
Weil
genau,
sonst wird das
genau,
auch nicht rein.
Genau,
okay.
Genau, genau. Und unser Angebot war, also das Konzept ging durch eine Jury und das wurde ausgewählt, weil wir halt gesagt haben, wir versuchen einfach die Produzentinnen. Es ist ja einfacher für alle Direktvermarkter, wenn es einen Ort gibt, der beworben wird, als jeder macht die eigene Werbung. Ja. Und wir versuchen das zu kumulieren. Ja, aber die Förderung ist abgelaufen und vorbei.
Also eine, so eine Startfinanzierung.
Es war
so
eine Startfinanzierung von einem Prozentsatz unserer Personalkosten.
Ja, gut. Ich halte ja persönlich Projekte, die ohne Förderungen auskommen, eh für gescheiter, weil sie meistens überlebensfähig sind.
Das ist die erste Förderung, die wir bekommen.
Und wir in einer Zeit, ich habe mein gespaltenes Verhältnis zu Förderungen insgesamt, und wir finden in einer Zeit leben, dass man sehr oft unternehmerische Aktivitäten darauf hintrimmt, dass sie in Förderprogramme passen und nicht so sehr darauf, dass sie für sich alleine Relevanz entwickeln. Es ist jetzt sehr schwarz-weiß formuliert, ich weiß. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man unternehmerisch denkt, was immer man gründet oder beginnt, und schaut, wie schafft man es. Ich halte es gut, Anschubfinanzierungen zu ermöglichen, weil ich glaube, dass manche Dinge sonst nicht vom Boden kommen können. Aber wichtig, glaube ich, immer einen unternehmerischen Geist zu behalten, oder? Und zu sagen, wie schaffe ich es, dass Angebote so viele Menschen ansprechen, dass sie von alleine fliegen oder alleine fliegen lernen, sagen wir es mal so.
Wo darf ich unterschreiben?
Ja.
Also ich sehe das ganz genauso, ja.
Du hast am Beginn angesprochen, die europäischen Beispiele, und es gibt einen Haufen, vielleicht schauen wir uns einige an. Es gibt in fast jeder, weiß ich nicht, europäischen Hauptstadt, wahrscheinlich auch in mehreren Städten noch tolle, große Markthallenkonzepte, die sehr erfolgreich sind, zum großen Teil sehr kommerziell ausgerichtet sind, aber trotzdem immer darauf schauen, in unterschiedlichen Abwandlungen, dass Produzentinnen und diese Direktvermarktung irgendwie stattfinden. Ich denke gerade an, also die Torbehallene in Kopenhagen oder die Markthalle 9 in Berlin, oder es gibt ganz Europa Beispiele. Habt ihr euch die alle angesehen? Was zeichnet die aus? Und warum funktionieren die offensichtlich, ich weiß es nicht, kommerziell erfolgreich? Weil die sind ja durchgängig alle offen, also an jedem Tag der Woche, scheint mir, und haben immer einen sehr starken Mix aus Gastronomie und Lebensmittelhandel oder Direktvermarktern. Wie hat euch das beeinflusst?
Also mich hat die große, weite Welt sehr beeinflusst. Also während meines Studiums bin ich viel herumgeflogen und habe mir viele Länder angesehen. Und wenn ich in einem neuen Land war, bin ich sehr schnell zum lokalen Markt gegangen, weil ich das immer spannend gefunden habe. Erstens einmal gerade in Südostasien, was essen die Menschen, wie unterhalten sie sich, was gibt es da für Produkte, die es bei uns nicht gibt. Und dieses Lokalkolorit hat mir in Wien zur damaligen Zeit, also jetzt sind wir im Jahr 2013, ja, einfach gefehlt. Das war mir zu unterpräsent, war einfach nicht vorhanden. Ja. Mhm. Und deshalb habe ich die Marktrei gegründet. Und wie dann klar war, in Wien einen reinen Outdoor-Markt zu machen mit Verweildauer, das wird aufgrund unseres Klimas und das ist einfach schwierig, ja. Und Wetter zu unbeständig. Also wieder zurück, dann war ich in dieser ganzen Geschichte der Markthallen und da bin ich herumgeflogen und habe mir auch oder mit dem Zug gefahren und viele Markthallen angesehen. Ich finde, da gibt es ein paar super Best Practice Beispiele. Eins hast du für Markthalle 9 ist für mich ein Leuchtturmprojekt, würde ich sagen, in Berlin, also auch aufgrund der Lage, wo das ist, dass die es geschafft haben, das irgendwie hochzuziehen. Ist auch ein Immobilienprojekt am Ende des Tages, weil sie die ganze Halle gekauft haben und Discounter bis vor kurzem auch da drinnen eine große Fläche noch gemietet haben und da haben sie auch so querfinanziert. Okay. Ja. Ich finde, ein super Beispiel ist der jüngeren Vergangenheit in Stockholm.
Ja.
Da wurde die ursprünglich die alte Salu Hall renoviert für ein paar Jahre und sie haben temporär eine Markthalle auf den Platz davor gestellt und die Durchwegungen sich so überlegt, wie die Menschen dort über diesen Platz gehen. Und genau so haben sie das auch hoffen gelassen, dass sie einfach die Menschen einfach weiter durchgehen durch die Halle. Und sie haben es geschafft, innerhalb kürzester Zeit mehr als 50% Umsatzsteigerung zu bekommen, weil es halt modern gebaut war, aus Holz. Ein anderes Beispiel ist Madrid, finde ich auch ein ganz tolles, ganz alte Markthalle. Ja. San Miguel, 1906 oder 1908 oder irgendwie sowas wurde die erbaut. Hat aber dann auch geschwächelt. Dann kamen Investoren und dann ist das, was du jetzt gesagt hast, vorher die Stärkung der Vorort-Gastronomie passiert. Und jetzt ist es so ein Ort, wenn man in Madrid ist, geht man dort einfach auch hin und trinkt einfach ein Glasl.
Genau. Und geht auf und Tapas dann Snack und isst dazu. Ein bisschen was.
Genau. Und hält sich dort auf. Ich glaube, dass und da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, die Menschen wollen was erleben, ja. Und wenn es dort gesellig ist, ja, und wenn es vielleicht noch eine inspirierende Musik ist oder eine Darbietung, es spielt jemand was, es gibt die Produkte schön präsentiert, das Ganze hat eine Positionierung, in unserem Fall ist es die regionale und saisonale Positionierung. Und dann kann man vor Ort auch noch etwas probieren und man kann es vor Ort genießen und es gibt eine lange Tafel, so wie jetzt auch in der Markterei, wo man sich mit Freunden zusammensetzen kann oder man lernt sehr einfach neue Menschen kennen. Ja, es ist so ein Ort, wo man ins Gespräch kommt. Das ist das, was dieses Konzept hier auszeichnet. Und ich glaube, das ist auch in der Markthalle 9, ja, geht es auch viel um Kommunikation, da geht es auch viel um Veranstaltungen, um Anreize, die gesetzt werden, ob das jetzt der Streetfood Donnerstag ist, ja, oder ob das ihr Käsefestival ist. Die bringen auch einfach ein Programm, ja, einen Unterhaltungswert.
Ein guter Abschluss für dieses Gespräch. Ich danke dir für deine Zeit.
Ist schon vorbei. Alles Liebe, danke.